Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Eintrag ins Gästebuch der Stadt Berlin, Rede vor dem Deutschen Bundestag, das waren die protokollarisch wichtigen Termine des britischen Königspaares. Danach wurde es informeller, Besuch des Schöneberger Wochenmarktes auf dem Wittenbergplatz. Honigsüß war das laut RBB-Reporterin Juliane Kowolik.
König Charles und Camilla, die haben sich hier alles sehr interessiert angesehen und sie haben zum Beispiel auch beim Honigstand angehalten und haben den Bio-Akazien Honig erst gekostet. Dann wollte Charles den Honig kaufen, aber das hat Imker Martin Perschke gar nicht zugelassen.
Ich sage, Sie kriegen ein Geschenk nicht und das Akazien nicht mit bei. Ne? Und ich habe dann selber ein Geschenk von ihm bekommen, ne? Diesen königlichen Honig. Ne? Dann habe ich noch mal gefragt, ob ich selber mal zu Besuch kommen kann zur ökologischen Imkerei. Ne? Und hat er gesagt, ja, können wir kommen. Machen wir doch, ne?
Sie sind jetzt eingeladen in den Buckingham Palace, ja?
Ich weiß es nicht, denke ich mal. Wird mir die Botschaft sagen. Also fahr Bienen besichtigen da in England oder sagt beim König mal gucken. Mal sehen.
Ja, so einfach ist das, wenn man in den Buckingham Palace eingeladen wird. Imker Perschke hat das wirklich sehr, sehr cool angenommen. Hier sprach einfach ein Brandenburger Imker mit einem englischen Imker. Der König fragte sogar noch nach den Bio-Bedingungen der Bienen und war dann allerdings auch nach wenigen Sekunden wieder weg. Für die Marktbetreiber hier also ein sehr kurzer und trubeliger, aber doch sehr, sehr eindrücklicher Besuch.
Nächster Halt des Königs Brandenburg, Kreis Barnim. Dort beobachtete ihn RBB-Reporter Fred Pilarski.
Finowfurt im brandenburgischen Landkreis Barnim am frühen Nachmittag. König Charles, Bundespräsident Steinmeier und Ministerpräsident Woidke bekommen eine militärische Übung vorgeführt. Das deutsch-britische Brückenbataillon aus Minden schafft es innerhalb weniger Minuten, mehrere Pontonplattformen zu einer stabilen Brücke zusammenzustellen. Was der König zu sehen bekommt, ist offenbar mehr als Symbolik, so der Sprecher des britischen Militärs Michael Whitehouse.
Es gibt eigentlich zwei Sonderheiten. Der einzige britisch-deutsche Einheit, die in NATO existiert. Und die zweite Sonderheit, kein anderer Land im NATO hat diese Fahrzeuge. Die können einzeln benutzt werden als Fähre, auch für schwere Kampfpanzer, oder zusammengebaut werden, was wir heute sehen, als Brücke.
Kaum ist die Brücke über den Oder-Havel-Kanal aufgebaut, fährt der Tross auch schon weiter. Eskortiert von einer Motorradstaffel erreicht die Limousine mit König und Bundespräsident das Ökodorf Brodowin, nur wenige Kilometer entfernt. Brodowin ist der größte Demeterhof Deutschlands mit Viehhaltung, Milchproduktion und Gartenbau. Aber auch mit einer Molkerei und hier schlüpfen die Gäste dann in weiße Schutzkleidung und dürfen selbst mit Hand anlegen. König Charles macht Käse. Er formt selbst Käseleibe, die dann mit eingeprägtem Krönchen natürlich etwas ganz Besonderes sind. Anschließend ging es in den Hofladen, wo Charles von der Hofkonditorin eine ganz besondere Torte bekommt, erläutert die Sprecherin des Ökodorfs Franziska Rutscher.
Und zwar in Form der royalen Krone, die dann Charles demnächst auch aufs Haupt gesetzt bekommt. Das machen wir mit dem Kuchen aber nicht.
Das Kuchenessen endet mit einem Gespräch über Feuchtgebiete und die Wiedervernässung von Mooren. Der Hof in Brodowin hat selbst mehrere einstmals trockengelegte Moorflächen erfolgreich renaturiert. Ein Thema, das nicht nur den Naturschützer, sondern auch den klimaschutzinteressierten König bewegt.
Der britische König Charles III. In Brandenburg, darüber berichtete RBB-Reporter Fred Pilarski. Zurück in den politischen Alltag nach Berlin. Zum Wochenende wollen CDU und SPD ihre Koalitionsverhandlungen abschließen. Montag stellen sie ihren Vertrag vor. Danach haben die Parteibasen das Wort. Fertig ist nach RBB-Informationen das Papier zur Bildung. RBB-Reporterin Kirsten Buchmann.
Mit der Orientierung an dem Brandenburger Modell sollen in Berlin künftig das Losverfahren sowie das bisherige Probejahr am Gymnasium wegfallen, heißt es aus CDU-SPD-Koalitionsverhandlungskreisen. Das Brandenburger Verfahren beinhaltet für Schüler, die aufs Gymnasium wollen, teils eine Eignungsprüfung. Bei einem eintägigen Probeunterricht erledigen sie unter anderem Aufgaben in Deutsch und Mathematik. Nicht nötig ist das, wenn eine Gymnasialempfehlung der Grundschule vorliegt und im Halbjahreszeugnis der 6. Klasse die Noten in Mathe, Deutsch und der ersten Fremdsprache zusammen nicht über 7 liegen. Abschaffen wollen CDU und SPD in Berlin den Informationen zufolge den mittleren Schulabschluss an Gymnasien. Ihr geeintes Papier zum Thema Bildung soll zudem ein Bekenntnis zu starken Gymnasien enthalten. Grundständige Gymnasien, also ab Klasse 5, wollen sie demnach qualitativ ausbauen, was aber auch hieße, dass es nicht mehr werden sollen. Zugleich wollen sie die Gemeinschaftsschulen als eigenständige Schulen stärken. Eingeführt werden soll laut Verhandlungskreisen zudem ein 11. Pflichtschuljahr für Jugendliche, die nach der 10. Klasse weder weiter zur Schule gehen noch in einer Ausbildung sind.
Kirsten Buchmann, Berlin. Mehr als 500 Mal brannten im letzten Jahr Brandenburger Wälder. Die Lage wird von Jahr zu Jahr brenzliger. Helfer bereiten sich vor auf dem Boden und in der Luft. RBB-Reporterin Lisa Steger war bei einer Übung auf dem Flugplatz Eggersdorf in Müncheberg, Märkisch-Oderland.
Ein Hubschrauber der Bundespolizei zieht eine riesige Plastikbadewanne voller Wasser mit sich in die Höhe, fliegt und wirft das Wasser ab. Immer wieder. Jörg Niewa ist einer der Piloten.
Ich habe also jegliche Brandsituation im Land Brandenburg schon erlebt. Also von offenen Waldbodenbränden über richtigen Waldbränden, wo die Bäume brennen, bis hin zu reinen Moorbränden. Also Liebe Rosa Heide zum Beispiel ist ja so mal unterschiedlichste Situation. Die Schwierigkeit besteht immer darin, die Brandsituation zu analysieren und dann die entsprechende richtige Abwurftechnik zu nutzen, um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen.
Die Retter in der Luft müssen dorthin, wo es gefährlich ist, aber selbst in Gefahr bringen dürfen sie sich nicht.
Natürlich, es ist bei diesen Vegetationsbrandsituationen meistens warm und so ist uns im Cockpit natürlich auch warm. Wichtig ist aber, dass man hochkonzentriert bleibt und man hat während des Fliegens auch kaum Situationen, in denen man sich etwas entspannen kann im Cockpit, sondern man steht unter einer Daueranspannung. Und das ist natürlich etwas, wo die Leute, die fliegenden Besatzungen, natürlich körperlich und mental natürlich auch fit sein müssen.
Und diese Fitness ist auch nötig.
Also so ein Arbeitstag, der hat dann 12, 13 Stunden. Der nächste dann auch wieder.
Bisher mussten sich die Piloten nach jeder Landung erkundigen, wie und wo es für sie weitergeht. Das kostete Zeit. Deshalb haben die Brandenburger Feuerwehren 45 sogenannte Luftkoordinatoren ausgebildet. Sie sagen den Piloten nach jeder Landung Bescheid, wo es als nächstes hingeht. Thomas Trodler aus Breitenau nahe Finsterwalde im Elbe-Elster-Kreis ist Luftkoordinator. Für sein Ehrenamt opfert der freiwillige Feuerwehrmann viel Zeit.
Also die letzten 3 Jahre waren eine recht heiße Saison. Das begann in 2020 zum Beispiel bei uns im Landkreis Elbe-Elster mit dem Brand im Loben, wo wir einige Luftfahrzeuge im Einsatz hatten. Und dann hatten wir im letzten Jahr die 2 großen Waldbrände in Elbe-Elster, in der Gorescheide und in Falkenberg. Wir verwenden 30 Stunden in der Woche ungefähr. Kann man so sagen, dass es ein Zweitjob ist, der nur mit viel Enthusiasmus zu leisten ist. Ja, und da muss natürlich auch die Familie dahinter stehen. Das ist der größte und wichtigste Punkt.
Die Luftkoordinatoren gibt es seit 3 Jahren, aber heute ist die erste praktische Übung. Der Ernstfall wird hoffentlich noch lange auf sich warten lassen.
Lisa Steger über eine Waldbrandübung in Brandenburg. Der Berliner Tierpark wird zum Jurassic Park der Gummitiere. Er stellt Nachbildungen der Urzeitgiganten auf. Zu DDR-Zeiten gab es lebensgroße Dinosaurier schon im Plenterwald. Jetzt wird es moderner, bleibt aber ungefährlich. Kurz vor der offiziellen Eröffnung dieser großen Dino-Ausstellung hat rbb24-Inforadio-Reporter Markus Streim den Viechern auf den Zahn gefühlt.
Sie können fauchen und sich bewegen. 16 der insgesamt 20 Dinos haben schon ihren Platz auf dem Rasen eingenommen. 4 kommen in den nächsten Tagen per Schiff aus den USA noch dazu. Vom fleischfressenden Ankylosaurus bis zum Megaveganer, dem 25 Meter langen und 11 Meter hohen Brachiosaurus. Nachbildungen aus Gummi und Schaumstoff auf Metallgerüsten installiert. Alles wirkt erstaunlich echt und wird vor allem die jungen Besucher begeistern. Emily und Phoebe durften einige Riesendinos schon vorab sehen.
Ich würde ihn einfach nur angucken, weil er mein Lieblingsdino ist und weil er der größte Dino der Welt ist.
Ich weiß schon was über Dinos. Dass Dinosaurier auf Deutsch große Echse bedeutet und das lateinisch ist. Und dass der T-Rex der größte Dino war seiner Zeit.
Für den Tierparkdirektor hat der Dino-Spaß auch einen ernsten Hintergrund. Das Thema Artensterben sei hochaktuell, so Andreas Knierim. Über 37.000 Arten weltweit seien unmittelbar vom Aussterben bedroht. Die Platzierung dieser sich bewegenden und fauchenden Dino-Nachbildungen neben den echten Tieren hält der Tierparkdirektor aber für unproblematisch.
Den Vicunias ist das, glaube ich, wurscht. Die sind so tiefenentspannt. Also wir haben ja hier unsere Kamelinen. Die sind eigentlich am entspanntesten von allen. Wir haben es natürlich schon da organisiert, wo wir weniger Konflikte vermuten, oder gar keine Konflikte logischerweise. Ja, also um die Tiere müssen wir uns, glaube ich, hier keine Sorgen machen. Wie man sieht, denn ist das, ich sag mal, Schnuppe.
Ein entspanntes Miteinander wird angestrebt. Hier die lebendigen Tiere, da die Gummidinos und dazwischen Kinder im Sandkasten mit Schaufel auf der Suche nach Knochenattrappen. Für den US-Paläontologen Don Lessem, der schon für Steven Spielbergs Jurassic Park gearbeitet hat und die Dino-Show mitkonzipiert hat, ist die Begeisterung der Kinder das Allerschönste dabei.
Because they still have have imagination.
Die Kinder haben noch diese Vorstellungskraft, die uns fehlt. Sie können sich in die Welt der Tiere versetzen. Das ist fantastisch. Nichts existiert wirklich, doch für sie sind sie lebendig. Zwischen 3 und 8 Jahren sind ihnen die Dinosaurier wichtiger als alles andere. Und das sichert mir meinen Job. Der Tierparkdirektor freut sich bereits auf die neue Besuchergeneration.
Ich habe das Gefühl, wir werden bald noch ein bisschen Sand nachkaufen müssen. Ist aber auch nicht schlimm. Die Knochen bleiben aber hier drin. Ich finde das wunderbar, wenn Kinder hier sich ein bisschen abarbeiten können und dann mit den Dinosauriern auch etwas groß werden. Alles, was dazu dient, mehr Faszination und Empathie für die Natur herzustellen, kann uns nur erfreuen als Erwachsene.
Auch wenn das Reiten auf den Dinos natürlich streng verboten ist, nach Knochen im Sand buddeln bleibt erlaubt.
Dinosaurier im Berliner Jurassic Tierpark. Für diesen Bericht kam kein Reporter zu Schaden, auch Markus Streim nicht. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.